Herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Podcastes Value Creation Through Winning Products. Mein Name ist Florian Kauf, ich bin Host dieses Podcasts und Senior Advisor im Bereich Operations Transformation sowie Professor für das Thema Produktentwicklung. Wie immer sprechen wir in dieser Podcast-Reihe mit C-Leveln rund um strategische und operative Herausforderungen im Bereich der Produktentstehung. Es geht aber auch um die Personen selbst, ihren Werdegang sowie mögliche Erfolgstipps. Zuhören lohnt sich also auf alle Fälle. Wir freuen uns sehr, heute hier bei PwC in Stuttgart gemeinsam mit Rolf Janssen im Gespräch zu sein. Rolf Janssen ist seit knapp 4 Jahren CTO der Winterhalter Group, dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Industriegeschirrspüler. Schon jetzt vielen Dank, lieber Rolf, für deine Zeit und den sicherlich spannenden Austausch.
Florian, auch vielen Dank meinerseits. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und auf das interessante Gespräch.
Gleich mehr zu dir, lieber Rolf, und deinem Werdegang. Wenn ich sage, wir sind hier bei PwC in Stuttgart, dann ist das auch mein Interviewkollege Klaus Schopf, Partner Operations Transformation bei PwC, dort verantwortlich für den Bereich R&D und Spezialist für End-to-End-Prozess- und IT-Lösungen, vor allem im Zusammenspiel mit der Produktentstehung. Auch dir, lieber Klaus, schon jetzt vielen Dank für das Gespräch.
Und dir, Florian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den Austausch.
Prima. Ja, lieber Rolf, starten wir gerne mit dir und deinem Werdegang. Vor einigen Jahren, als wir uns bei Winterhalter kennenlernten, du warst zuvor CTO bei der BOA Group, einem ja weltweit führenden Hersteller von Automotive- und Luftfahrtkomponenten. Damals hat mich vor allem deine Internationalität einerseits beeindruckt, und eine Aussage in unserem gemeinsamen CXO Roundtable. Du sagtest, dass du vor allem von den Personen bzw. dem Umfeld besonders viel lernen konntest, das zumindest, sagen wir auf den ersten Blick, sehr unterschiedlich zu deinen Erfahrungen und deinem Know-how war. Ja, schauen wir vielleicht zu Beginn auf die Jungen. Hast du hierzu vielleicht ein Beispiel, das auch unseren jüngeren Zuhörenden anschaulich macht, dass eventuell ein etwas schwieriger, weil zu Beginn unbekannter Weg in einem neuen Umfeld sich doch bezahlt macht?
Ja, da gibt es viele Beispiele dazu. Und eins, was mir besonders oder was ich besonders interessant finde, ist, dass gerade jetzt im Umbruch mit der Technologie, also jetzt mit KI, viele Unternehmen eigentlich gar nicht so viele Experten haben. Und wenn ich als, soll man sagen, junger Ingenieur ins Unternehmen komme, kann ich eine Aufgabe wahrnehmen, wo es noch keine Expertise gibt. Und ich habe damit die Möglichkeit, wenn ich keine Angst habe, Fehler zu machen und ein bisschen Mut vorwärts gehe, dass ich dann relativ schnell zum Experten werde in einem Unternehmen, was auch schon viele Experten in anderen Bereichen hat. Ich kann mich damit profilieren. Und das macht Spaß und das hilft auch dem Unternehmen.
Okay, ja, guter Punkt. Schönes Stichwort KI. Viele jungen Ingenieure, Ingenieurinnen bzw. Studierende haben heute ein bisschen Sorge, gerade vor dem Thema KI. Was wäre vielleicht dein Ratschlag oder wie blickst du auf dieses Thema?
Wenn ich als junger Ingenieur in meine Karriere schauen würde jetzt am Anfang, dann würde ich mit KI versuchen, einen Bereich zu finden, der das Menschliche wichtig macht. Da gibt es einen Ausdruck für Epoch. Das ist Empathy, Presence, Opinion, Creativity und Hope. Und das ist das, was KI nicht kann. Und dieser Bereich ist eigentlich sehr interessant, weil das ist an der Grenze von dem, was wir mit KI machen und aber trotzdem immer für mich das Menschliche halt wichtig macht und das Zusammenspiel eigentlich das Vorwärtsbringen im Unternehmen ist.
Ja, also ich kann das, was du gesagt hast, Rolf, voll und ganz bestätigen. Meiner Erfahrung nach sind 3 Dinge wichtig heutzutage. Zum einen lebenslanges Lernen pflegen und offen für Veränderung zu sein. Technologien, insbesondere im Bereich KI und Digitalisierung, ändern sich ja auch extrem schnell. Das sehen wir ja täglich fast, ja. Und da ist es eben entscheidend, sich kontinuierlich weiterzubilden und damit am Puls der aktuellen Entwicklungen zu bleiben. Teil 2, interdisziplinär denken, hast du auch angesprochen, ja. Digitalisierung und KI sind selten reine Ingenieursaufgaben. Ja, sie berühren auch Bereiche wie Ethik, Recht, Wirtschaft, Gesellschaft. Und da hilft eben ein Verständnis für die Zusammenhänge, bessere und wertvollere Entscheidungen zu treffen. Und schlussendlich, 3., dabei auch Ethik und Verantwortung nicht vergessen. Ja, KI und Digitalisierung bringen große Chancen, aber auch zwei, drei Risiken, hört man immer wieder so zwischendurch. Ja? Und deshalb verantwortungsvoller Umgang mit Daten sollte stets berücksichtigt werden. In Summe, neugierig, kritisch und engagiert bleiben, sich stetig weiterentwickeln und immer den Blick für den größeren Kontext behalten.
Wow, was für ein tiefgreifender Einstieg. Super. Lasst uns gerne mal in den Markt, Wettbewerbssituationen und auch den Standort Deutschland schauen. Ja, in deiner beruflichen Vergangenheit, Rolf, sowohl Automotive, Luftfahrt, aber auch Industry, waren die Unternehmen und Märkte stark geprägt von Komplexität entlang der Wertschöpfungskette, Regulatorik, dem Thema Nachhaltigkeit, sei es im Automotive, Material, Energie oder jetzt im Industriebereich Energie- und Wasserverbrauch. Lass uns aber mal mit dem Thema der Komplexität in der Supply Chain starten, die aktuell immer weiter ansteigt. Stichwort Materialverfügbarkeit oder Regulatorik, Normen und so weiter. Wo siehst du hier aktuell vielleicht die größten Herausforderungen beim Thema Supply Chain Komplexität?
Ja, die größte Herausforderung jetzt ist eigentlich eine interessante, dass man seine Supply Chain erstmal richtig kennenlernt. Das war eigentlich auch schon in Corona so und das auch jetzt, weil man hat vorher halt einen Ansprechpartner gehabt, ein Sourcing hier vielleicht in Deutschland oder in Europa und das war es dann eigentlich. Und jetzt auch durch das Lieferkettengesetz und so weiter lernen wir unsere komplette Supply Chain kennen mit all den Problemen, Nuancen und der Vielfältigkeit, die dahinter steckt. Und das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Und dann auch zu überlegen, macht das Sinn, dass es dann so viele Brücken gibt oder dass man vielleicht selber näher an der eigentlichen Source sourced, und um damit auch ein bisschen mehr Stabilität reinzubringen, das ist eine große Herausforderung. Mhm. Das andere ist die Balance von Expertise. Vor einigen Jahren war es eigentlich noch eher normal, dass man auch viele Sachen outsourced und komplett outsourced, also mit Know-how, mit allem drum und dran. Man hat einen zuverlässigen Zulieferer, der halt auch immer pünktlich ist und so weiter. Und dann sind Krisen entstanden, wo dann halt nicht mehr pünktlich wurde oder gar nicht geliefert wurde. Und dann war mit wirklich keiner Expertise mehr für irgendwas, was auch wichtig ist im Geschäft, dann damit eine andere Source zu finden, einen anderen Zulieferer zu finden, war sehr, sehr schwierig. Und wir müssen auch wieder die Balance finden mit der Verzahnung, mit dem Engineering, dass wir mehr auch von den Produkten verstehen, die wir einfach nur einkaufen, um dann damit sicher zu sein, dass wir auch wieder was anderes machen können, wenn es nicht klappt. Das andere sind Module versus Komponenten, dass man dann überlegt, okay, ich kaufe ein Modul mit einer Expertise von einem Zulieferer oder würde ich das eher mit meinem eigenen Wissen in Komponenten fragmentieren, die ich dann auch vielleicht an mehreren Sourcen finden kann. Das führt dann auch zu wieder der Frage mit Dual Sourcing, dann das Problem, Werkzeuge doppelt kaufen zu müssen, aber damit auch vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen. Ja, und das eine der größten oder wichtigsten Sachen ist das Zusammenspiel zwischen Chips und Software. Mhm. Jetzt, wo die Chips wieder mehr oder einfacher zu bekommen sind, ist das nächste Problem, den richtigen Chip für die richtige Software zu finden. Und wenn ich das halt alles ausgesourced habe, dann ist es halt schwierig, wo was anderes zu finden. Und das ist halt eine große Herausforderung, um das halt richtig zu machen und vielleicht von vornherein schon dual zu sourcen für Chips.
Okay, gut. Ja, vielen Dank. Also ein durchgängiger Punkt war sicherlich das Thema Veränderung. Bleiben wir noch bei Veränderungen, Markt, Technologie, Wettbewerbssituation. Werden auch im Vorfeld über natürlich die Veränderungen im Automotive-Bereich gesprochen. Und in Deutschland haben wir hier über viele Jahrzehnte nicht nur Kompetenz im Technologiebereich aufgebaut, sondern auch Kompetenzen, wenn es um Prozesse und Tools geht, zum Beispiel um sehr ambitionierte Ziele im Bereich Qualität zu erreichen. Nun findet aktuell natürlich eine starke Veränderung statt. Wie siehst du die Veränderung am Markt? Und vielleicht auch gerne, welche damit verbundenen Chancen siehst du für andere Industrien, wie zum Beispiel jetzt Defense und Infrastructure, wenn wir in Deutschland eben sehen, dass die Automobilindustrie sukzessive zurückgeht?
Ja, ich sehe das halt als Chance, wirklich als Chance. Weil was ist Automotive eigentlich? Was hat uns da am meisten geprägt? Sind es halt die Produkte, die Komponenten, die wir gemacht haben für diese Industrie? Oder ist es wirklich die Art und Weise, wie wir entwickeln in dieser Industrie? Das systemische Denken, also in komplexen Systemen irgendwas aufzubauen, das ist eigentlich das, was uns auszeichnet. Und mit meiner Erfahrung auch aus dem Aerospace-Bereich kann ich sagen, dass Automotive auf jeden Fall schon ein sehr, sehr hohes Level hat an Prozessen, die wirklich gut funktionieren. Und diese lassen sich auf jeden Fall übertragen und damit auch Geschwindigkeit zu bringen in andere Industrien. Interessant dabei ist vielleicht der Aspekt, dass vor ganz vielen Jahren, am Anfang meiner Karriere, waren die Qualitätsprozesse noch nicht so stark etabliert. Das fing dann an mit QS9000, bis dann irgendwann der Moment kam, wo man als Zulieferer konfrontiert wurde mit einem PPM. Das wurde belächelt. Man hat das als verrückt bezeichnet. Das war unmöglich. Das geht gar nicht in Utopia. Das ist jetzt einige Jahre her und ich kann also wirklich sagen, das ist heute normal, Standard. Das geht, das funktioniert. So, jetzt lässt sich ein PPM sicher nicht auf andere Industrien übertragen, macht doch keinen Sinn mit den Stückzahlen. Aber der Weg, den die Automobilindustrie oder das Engineering, das Development gegangen ist, von dem einen Punkt der Qualität zu dem anderen Punkt, der dürfte auf jeden Fall übertragbar sein. Die Systeme sind übertragbar. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, nicht in Silos zu denken und Fehler und Probleme auch als Chance zu sehen, um daraus zu lernen. Und da ist die Automobilindustrie sehr gut. Ich habe das in Industriebereichen gesehen, wo man lange darüber legt, wer schuld ist, in welchem Silo das jetzt irgendwie angesiedelt ist und so weiter, wo vielleicht ein reines Automotive-denkendes Unternehmen schon in den Lösungsansatz gerutscht ist und eigentlich schon die ersten Lessons learned sammelt.
Gut, ich glaube, Klaus, du hast auch noch einen Gedanken dazu.
Vielen Dank. Also Rolf, die Facette der Dynamik, die du angesprochen hast, wollte ich nochmal kurz beleuchten. Und wir haben halt den Luxus, dass wir die Sonne schon ein paar Mal länger oder öfter umrundet haben als jüngere Menschen.
Also wir alle drei.
Genau. Und, also man stellt durchaus fest, ja, dass unsere Umwelt und damit, also nicht nur sozusagen die persönliche, auch die unternehmerische Umwelt und auch die Wettbewerbsarenen immer stärker von dieser Dynamik geprägt sind. Ja. Und um diese Dynamik auch zu bewältigen und auch die Fähigkeit zu haben, innerhalb dieser Dynamik zu bestehen, sind drei Faktoren unverzichtbar. Zum einen Investitionen in Forschung und Entwicklung. Ja. Damit spreche ich nicht die Akademie an, die ja sozusagen Teil unserer Gastgeberschaft ist, sondern durchaus die Unternehmen. Ja. Dass man auch Dinge, dass sozusagen das unternehmerische Lernen, dass man das vielleicht nicht mehr so stark delegiert, sondern eben auch selbst tut. Ja. Nur so kann man technologische Fortschritte auch relativ früh nutzen, Stichwort Pioniergewinne, und eben auch wettbewerbsfähig bleiben. Natürlich hast du auch angetönt, Digitalisierung, Automatisierung vorantreiben. Wir haben heute eine Fülle von Anwendungsfällen für künstliche Intelligenz, auch für datengetriebene Geschäftsmodelle, ja, die früher undenkbar waren, die aber maßgeblich dazu beigetragen haben, dass sich die Unternehmungen, die diese Fähigkeit haben, auch behaupten konnten, ja, in ihrer jeweiligen Wettbewerbsarena. Ja. Und dazu gehört natürlich auch, flexible IT-Infrastrukturen zu schaffen. Ja. Ich komme mir so vor, dass gerade im Bereich KI jeden Monat der neue Rising Star verkündet wird. Ja. Und je nachdem, auf welches Pferd man dann setzt, kann dieses Pferd relativ schnell wieder verschwunden sein oder vielleicht auch in ethische oder moralische Fahrwasser gelangen, sodass man vielleicht da flexibel sein muss, was die eigene IT-Infrastruktur anbelangt. Ja. Und mit diesen drei Dingen schaffen wir agile Organisationsstrukturen, die eben auch Entscheidungen schneller treffen können und Innovationen schneller umsetzen können. Ja. Und nur so wird es gelingen, die Transformationsgeschwindigkeit einerseits eben zu erreichen und eben auch zu erhalten, um Geschäftsmodelle an sich schnell ändernde Marktbedingungen und Kundenbedürfnisse anzupassen.
Perfekte Überleitung. Das heißt, der rote Faden war schon Veränderung, ja, und das Stichwort natürlich Geschäftsmodelle. Und ja, ein Trend nicht nur in der Konsumgüterindustrie, auch im B2B-Markt ist natürlich das Thema Product as a Service. Wir sprechen also nicht mehr nur über Maschinen und physische Produkte, die zu entwickeln und zu verkaufen, sondern auch über eine Leistung, eben ja, zum Beispiel ein Pay-per-Use. Dieses Geschäftsmodell spielt eine sicherlich immer wichtigere Rolle. Meine Frage wäre jetzt nun, lieber Rolf, was hat das für eine Implikation eigentlich auf die Produktentstehung?
Eigentlich eine sehr große. Das Produkt selber eigentlich dann an Relevanz verliert, aber das System das Wichtige dabei ist. Und da gibt es halt viele Beispiele. Winterhalter hat das Pay-per-Wash. Ein anderes interessantes Beispiel finde ich das von Rolls-Royce, Power by the Hour. Der Name, der ist interessant. Und wo halt darum geht, dass halt nicht mehr die Maschine, der Motor und Triebwerk verkauft wird, sondern wirklich Uptime pro Stunde. Und um das machen zu können, muss ich meine Produkte sehr, sehr gut kennen. Ich muss genau wissen, wann was ausfallen kann. Und um damit dann auch Preventive und Predictive Maintenance weiterentwickeln zu können, damit das Risiko, was ja jetzt bei mir liegt, also beim Zulieferer oder beim OEM und nicht mehr beim Kunden, damit ich dieses Risiko auch mit einem guten Business Case bedienen oder abhandeln kann, muss ich das System entwickeln. Und dann rutsche ich eigentlich auch wieder auf die Qualität, die ich gerade angesprochen habe, wo im Automotive-Bereich halt, soll man sagen, sehr viel gemacht wurde, ist, dass ich nicht nur mit mathematischen Modellen Predictive Maintenance ausrechnen muss, um diesen Service zu machen, sondern die Bauteile müssen sich auch so verhalten. Das heißt, am Anfang der Serie muss ein Bauteil genauso gut in der Qualität sein, wie am Ende der Serie. Und wenn das nicht ist, dann fällt halt mein Service, mein XaaS oder mein Product as a Service, das fällt auseinander. Das Risiko wird dann nicht mehr berechenbar. Und das Ganze muss zusammenspielen im System. Und ja, Produkt-Reliability ist da sehr, sehr wichtig und muss halt gut verstanden sein. Und das ist in Industriezweigen, habe ich das so oft erkannt, dass man Sachen halt ganz gerne auch ins Overdesign bringt, um dann vielleicht so einen Fall bedienen zu können. Aber wenn ich Kosten, die dann eine Rolle spielen, wo ich halt was nicht überdimensionieren kann. Oder wenn es im Aerospace-Bereich ist, ein Gewicht, ich kann es halt einfach nicht überdimensionieren, weil es sonst dann zu schwer wäre, dann muss ich wirklich das Ganze genau und richtig erkennen, um as a Service als richtiges Modell pflegen und leben zu können. Mhm. Am Ende spielt Full-Ended Cost eine Rolle dabei. Das ist ja das, was das überhaupt erst interessant macht für die Kunden. Ich bin Trumpf. Davon habe ich gehört in einem der Foren, wo wirklich die Kunden die Maschinen nicht mehr kaufen, sondern wirklich nur noch Uptime kaufen. Sobald die Maschine steht, wird halt nichts berechnet. Und der Trend geht mit der Komplexität der Maschinen immer weiter in diese Richtung. Mhm. Und das Engineering ist letztendlich das, was es enabled, dieses gut machen zu können.
Mhm. Ja, gute Punkte. Das heißt also, du hast einerseits gesagt, man muss das Produkt gut kennen. Digitalisierung, Konnektivität sind richtig, wichtige Aspekte. Ja. Vielleicht ja zwei Gedanken. Einerseits würdest du sagen, es gibt einen Unterschied zwischen B2B und B2C-Geschäft, wenn wir diese Modelle anschauen. Ja, und das Zweite, oder vielleicht auch nachgelagert, sind wir heute schon tatsächlich beim Digital Twin und damit die Tür schon offen für neue Geschäftsmodelle, oder sprechen wir eher noch über ein Monitoring, man sagt auch Digital Shadow, vielleicht diese zwei Aspekte, gerne nacheinander.
Ja, letztendlich, also IoT lässt uns ja die ganzen Sachen verbinden und damit kann ich halt erstmal Daten sammeln, das machen viele Firmen, um Geschäftsmodelle vorzubereiten. Am Ende ist es die Transparenz, die ich damit gewinne, also mit dem IoT, wo ich dann letztendlich neue Geschäftsmodelle mit aufbauen kann oder Innovation betreiben kann. Ich denke, man kann nicht sagen, sind jetzt schon viele Unternehmen an der Stelle, dass es das gezielt nur auf Geschäftsmodelle trimmt, oder ist es einfach auch erstmal die Produkte selber kennenzulernen, das Risiko und die Möglichkeiten damit abschätzen zu können. Aber auf jeden Fall, also IoT oder die Connectivity ist ein Enabler für jede Art von Risiko, was der Zulieferer oder der letztendlich der Kunde nicht übernimmt, sondern der Hersteller übernimmt.
Das heißt also, sicherlich sind wir heute an einem Punkt, wo die Tür geöffnet ist. Wir haben die Technologie, die Produkte bereiten wir darauf vor, die Produktarchitekturen ändern sich. Ein ganz wesentlicher Aspekt, gerade auch in Deutschland für vielleicht Maschinenanlagenbauer, ist natürlich aber auch dieses Thema Servicegeschäft. Würdest du sagen, dass wir damit ja unsere Chancen vielleicht sogar weiter verbessern mit dem Thema digitaler Zwilling, dieser Konnektivität, vielleicht gerade auch in Abgrenzung zu zum Beispiel asiatischen Unternehmen?
Ja, das auf jeden Fall. Also dieses Gesamtverständnis, das meinte ich auch am Anfang, also mit dem, was wir hier in Deutschland sicherlich haben, komplexe Systeme zu entwickeln. Dieses Verständnis hilft dann auch natürlich im Servicegeschäft. Also das ist proaktiv und datengetrieben, wenn ich den Service machen kann, wenn ich das verstehe. Und vielleicht früher ohne diese Modelle, ohne IoT, ist es dann eher reaktiv. Wenn irgendwas kaputt geht, dann muss ich es reparieren. Die Einsätze wären natürlich dadurch wesentlich planbarer zugunsten von Kosten und Uptime. Und lässt sich auch hier und da mit dem Service auch Performance einstellen. Ich meine, früher war es so, dass man vielleicht eine Maschine gekauft hat, die war dann so eingestellt, wie sie ist. Und dann hat das vielleicht den größten Durchschnitt bedient. Mhm. Aber jetzt durch neue Servicemodelle habe ich auch Möglichkeiten, dann Maschinen zu adaptieren für ein bestimmtes Geschäftsmodell. Und das ist natürlich auch ein Enabler auf jeden Fall.
Ja, okay, gut. Ja, dann schauen wir vielleicht tiefer in das Thema Produktentstehung und Operations. Die Bedeutung der Entwicklungsgeschwindigkeit, das zeigen alle unsere Studien, Untersuchungen, natürlich auch die Gespräche mit unseren Kunden, gewinnt immer mehr an Bedeutung. Stichwort China Speed ist ja in vielen Industrien mittlerweile sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite, du hast gesagt, ja, Thema Automobilindustrie und diese Möglichkeiten, höchste Qualität zu realisieren. Wo glaubst du, geht es hin? Wird das Thema Geschwindigkeit vielleicht mit geringerer Qualität eher die Oberhand gewinnen? Oder wird es eher so sein, dass die höhere Qualität, vielleicht auch der Kunde muss ein bisschen länger warten, bis er bestimmte Funktionen oder bestimmte Produkte hat, dass das eher das Rennen machen wird?
Ja, ich weiß nicht, ob das so ein klares Schwarz-Weiß ist. Ich denke erstmal, dass das eine das andere nicht ausschließt, also dass wir schneller entwickeln können und trotzdem eine gute Qualität halten können, also mit den Systemen, die wir kennen und nutzen können. Jedoch ist es so, der am schnellsten am Markt ist, hat natürlich dann auch eine größere Chance, sich dann im Markt zu bewegen und auch ein Image aufzubauen. Dieses Image kann natürlich dann schnell zerstört werden, wenn es dann kaputt geht und was nicht funktioniert. Und da ist, glaube ich, das von Business Case zu Business Case anders. Aber eins ist sicher, im Bereich von Software zum Beispiel, wenn ich heute einen Software-Bug habe, kann ich Probleme sogar lösen, ohne dass der Kunde das mitbekommt. Und das ist halt aber auch dann wiederum nur durch eine Connectivity, wenn ich die habe. Und das ist natürlich auf jeden Fall sehr hilfreich. Entwicklung und Validierung im Produktentstehungsprozess, da sind viele Sachen, die parallel laufen können mit Hilfe von KI, wo wir auch uns schneller bewegen können. Und das hilft uns auf jeden Fall auch schneller an den Markt zu kommen. Aber man muss es halt nutzen, gerade auch bei der Validierung, dass man auch vielleicht nicht mal alles bis zum Ende validiert und in Serie, sondern dass man es parallel macht und dann auch schon Entscheidungen trifft, bevor der Test zu Ende ist, weil die Wahrscheinlichkeit ja des Ablaufen des Tests halt immer größer wird, dass es keine Probleme gibt und dann den Mut zu haben, dann bei 75% eine Entscheidung zu treffen, ja, wir investieren und dann trotzdem weiter zu testen, damit die Qualität passt am Ende, aber das Ganze so ein bisschen früher zu machen und nicht immer alles komplett bis zum Ende durchziehen und nacheinander zu machen, das hilft auf jeden Fall.
Deine Ausführungen zeigen schon, also A, die Reflektiertheit und B, natürlich ein Trade-off, das heißt auch ein Ausbalancieren. Ja, vielleicht als Tipp von dir als CTO an gegebenenfalls andere CTOs, gibt es so eine Art Geheimrezept, um das hinzukriegen? Du verantwortest ja einerseits Produktentwicklung, Mechatronik, aber auch Mechanik. Gibt es da Ideen?
Also Geheimrezept, wie ich die Geschwindigkeit vergrößern kann oder
beziehungsweise diesen Trade-off realisiere, so. Dass wir auf der einen Seite sagen, ja, wir haben einen hohen Qualitätsanspruch, einfach auch abhängig vom Brand, vom Image. Und auf der anderen Seite ja, sagst du auch, ja, man muss schnell im Markt sein, um natürlich auch First to Market als Philosophie entsprechend umzusetzen.
Ich glaube, das Wichtigste dabei ist dann auch zu erkennen, wo letztendlich der Kundenwert liegt. Um dann zu sehen, brauche ich alle diese ganzen Variationen, die ich jetzt mit einbauen will, die dann vielleicht mein Time to Market verlangsamt. Oder wenn ich validiere ich gegen einen Worst Case oder validiere ich gegen die Mitte eines Produktes oder den mittleren Use eines Produktes. Und das ist halt irgendwas, wo man durch Transparenz, gemeinsame Transparenz, zusammen mit Engineer, mit Service, mit dem Feld, mit dem Sales, wenn wir zusammen auf eine Datenbank schauen und uns die Sachen neutral anschauen, dann können viele Entscheidungen relativ schnell getroffen werden und damit auch Geschwindigkeit in die Produktentstehung zu bringen.
Jetzt ja wesentliches Stichwort Geschwindigkeit in der Produktentstehung. Hier in Deutschland kämpfen wir ja stark mit Kostenstrukturen, sei es Energie, Kapital, Arbeitskosten. Gibt es da, ich sag mal, Lösungsansätze, wie du sagst, trotz dieser Rahmenbedingungen haben wir hier in Deutschland tolle Chancen, weil?
Gut, ist wieder das systemische Denken, was wir in Deutschland haben. Ich denke, das hilft uns auf jeden Fall dabei, ein Entscheiden datenbasiert zu treffen und dadurch ein Business Case zu etablieren am Ende. Weil jede Kosten, also alles, was wir an Kosten haben, was wir Energie und Aufwände in die Produkte bringen, muss ja irgendwo in einem Business Case abgedeckt sein. Und je transparenter der ist, also nicht nur aus dem Engineering raus oder nicht nur aus dem Sales, sondern zusammen, haben wir damit die Möglichkeit, dann auch mit den Kosten richtig umzugehen. Irgendwas in Asien zu machen, ist nicht immer der günstigere Weg. Wir haben hier Möglichkeiten, also mit diesem Denken, was wir haben, mit der Kultur und auch mit der Affinität zum Engineering in Deutschland insgesamt sehr viele große Chancen, auch hier viele Sachen schnell zu machen. Und Firmen haben das auch bewiesen, dass es in Deutschland möglich ist, auch schnell zu entwickeln.
Ja, guter Punkt. Das heißt, auch da gilt und mit deiner Expertise aus den letzten Jahren, wo du ja immer auch weltweite Entwicklungen verantwortet hast, wie organisiert man das idealerweise? Einerseits vielleicht das Headquarter in Deutschland mit wahrscheinlich auch mit entsprechenden Entwicklungsressourcen. Auf der anderen Seite sagst du ja, man muss aber auch zum Beispiel aus Kostengründen auch in anderen Ländern entwickeln. Das ist ja auch eine enorme Herausforderung an das Managen unterschiedlicher Kulturen, vielleicht sogar auch unterschiedlicher Industrien mit deinem Hintergrund Automotive und Industrie. Gibt es dort Ansätze oder vielleicht Tipps, wie man das gut handeln kann?
Ja, also das Engineering international zu betreiben, ist eine tolle Sache, die auch doch sehr viel Spaß machen kann für alle Beteiligten. Ich habe eine Perspektive, wir hatten am Anfang des Gesprächs gesagt, ich habe mehr von Leuten gelernt, die anders sind als ich. Also gerade im internationalen Engineering ist Diversity auch ein Motor für Innovation. Also gerade im gemischten Umfeld entstehen oft sehr, sehr gute Ideen. Und eigentlich ist es eher selten, wenn man in dem gleichen Gemenge ist mit den Leuten, mit denen man schon lange und viel zusammengearbeitet hat, dass man da auch oft nicht so schnell auf neue Sachen kommt oder auf neue Ideen kommt. Also das kann als Motor genutzt werden. Wichtig ist, dass jeder Engineering so eine Art eigene Identität hat. Das habe ich gemerkt, vor allem als ich ein Engineering Center in Amerika aufgebaut habe. Das ist vor vielen Jahren her, ist es her. Und da war, dass die Hierarchie aus Deutschland noch sehr stark in die Entities eingedrungen ist. Und dann kam der Moment, wo man dann halt keine Light Vehicle Automotive Teile mehr entwickelt hat, sondern der Markt war speziell in Amerika für LKWs. Und da war ein Alleinstehen, den Freiheitsgrad zu haben, weil man was gemacht hat, was man in Deutschland, wo man keine Erfahrung hatte, ist eine sehr große Geschwindigkeit entstanden. Dieser Freiraum genutzt wurde, viele neue Ideen sind entstanden und dadurch ist eine Identität, ein Stolz gekommen für diesen Engineering Center. Das ist halt nicht nur so, hey, mach mal dies oder das und möglichst schnell und möglichst billig, sondern wirklich zu sagen, okay, mach das gut. Und man ist auch näher am Markt dann. Also viele Sachen, die können wir in Deutschland gar nicht betrachten. Auch die ganze Zulieferkette, die dann auch mit dem Engineering zusammen in dem Land agiert, die Zulieferkette wird uns nie so bekannt sein hier in Deutschland, als wie das ist in den einzelnen Entities. Das heißt also, diese Identität ist dort wichtig. Ja, und dann global steuern. Wir wollen ja in die richtige Richtung. Das soll schon vom Headquarter irgendwo gegeben werden, aber mit Freiraum. Und lokal umsetzen, aber auch dort mit Freiraum. Das sind so meine Erfahrungen, wie ein schönes globales Engineering aufgebaut werden kann.
Okay. Klaus, du hast noch einen Gedanken, glaube ich, dazu?
Ja, kann ich mir gar nicht verkneifen, weil der Rolf das so schön dargelegt hat. Du hast zwei extrem wichtige Dinge angesprochen, meiner Meinung nach. Identität und Freiheitsgrade. Ja? Immer dann, wenn wir einen Diskurs führen über globale, lokale Produktentstehung, wird relativ schnell, also verfallen einige Menschen relativ schnell in so eine Art Tunnelblick und akquirieren oder reißen erstmal alles an sich, was sie können. Ja, da geht es dann auch um Budgets und Budgets sind ja auch Geltung und Macht. In unserer Praxis haben sich ganz klar hybride Modelle bewährt, ja. Wo man eben sagt, hey, es gibt eine globale Kernentwicklung und das müssen nicht immer Komponenten sein, das können auch Regeln sein, nach denen ich Komponenten entwickle, global, ja, und das dann eben auch lokal über eine Anpassung laufen zu lassen, ja, und das stiftet Identität und das stiftet Freiheitsgrade, das, was du eben sagtest, ja, und erst wenn man das geschaffen hat, kann man auch die notwendige faktische Aufgabenteilung erzielen, die dann auch Identität füllt und Freiheitsgrade auch wirklich zulässt. Ja? Dass man sagt, okay, vielleicht gibt es eine komplexe Innovationsentwicklung oder vielleicht eine gewisse Entwicklung von Standards, das kann man global machen. Ja? Aber die kundennahe Weiterentwicklung oder das Testen dann eben lokal. Ja? Und damit geht einher, hast du auch angesprochen, die Centers of Excellence. Ja? Es gibt einfach Dinge, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, ja, die können andere besser. Und dann sollen wir die auch machen lassen.
Ja. Gut, ja, kommen wir zum ganz anderen Aspekt von ja, Entwicklung und Organisation. Schauen wir mal in Produkt und in das Produktportfolio. Und das ist natürlich ein, ja, auch unser Lieblingsthema, Klaus, das Thema Komplexität und das Optimieren von Komplexität. Jetzt werden Portfolios ja immer komplexer, ja, nicht nur, weil Technologie komplexer wird. Wir haben immer mehr Länder, Kunden, damit Varianten, die Regulatorik hochdynamisch, Lieferketten hatten wir vorher schon besprochen. Wie verhindert man, dass die Komplexität einerseits die Entwicklungsgeschwindigkeit ja, und vor allem andererseits vielleicht auch das Thema Innovationsgenerierung zu sehr ausbremst?
Ja, die Produktarchitekturen bestimmen die Komplexität zum Ersten. Und ich glaube, wenn man jetzt Innovation als, also wenn man das als Innovationsbremse betrachten würde, dann sehe ich die Problematik weniger bei der Innovation als wie die Komplexität selber, weil die muss gelöst werden, egal wie. Und es sind halt andere Faktoren, die jetzt dazukommen, so wie Regulatorik und so weiter, oder dass man einfach bestimmte Komponenten aus bestimmten Ländern einfach nicht mehr kaufen kann oder darf aufgrund von Sanktionen. Und aber am Ende, es hilft, durch modulare Architekturen Lücken zu bringen, die einfach nach Innovation suchen. Mhm. Also, dass die Innovation dann nicht coincidental ist, sondern dass wirklich durch eine gute Struktur eine Lücke ist, wo man sagt, okay, da können wir was reinbringen, da können wir was reingestalten. Ja, Varianten, Vielfalt muss auf jeden Fall einen echten Kundennutzen haben. Das ist auch immer so ein interessantes Gespräch, weil wenn man also mehr auf der Sales-Seite guckt, dann kommt die Komplexität, der Kunde will alles in allen Variationen. Vom Engineering her, okay, kriegen wir irgendwie wohin, wenn dann die Kosten halt nicht durch die Decke gehen. Aber wieder transparent, ohne Silo-Denken, zusammen in einem Datenpool die Sachen zu bewerten. Und damit lässt sich schon viel Komplexität aushebeln, um einfach einfacher oder direkter zu gehen. Mhm. Und dann letztendlich Design to Value. Mhm.
Customer Centricity, ja. Mhm. Ich glaube, dem können wir uneingeschränkt zustimmen, Klaus. Ein ganz anderer Aspekt, wir hatten schon drüber gesprochen, Thema KI in der Produktentstehung. Und ja, ich konfrontiere mich gern mit der vielleicht provokanten These, mit KI können wir die Entwicklungszeit um 50% reduzieren. Wie wäre deine Meinung dazu?
Ja, das kann ich eigentlich unterstützen. Dann vielleicht nicht so sehr, also ob, das ist nicht die Frage, sondern wann. Und das finde ich ein sehr, sehr interessantes Thema, weil wir müssen schneller werden. Wir hatten ja eigentlich das Thema jetzt schon mehrmals in dem Gespräch, die Geschwindigkeit auch zum Markt zu bekommen und zu kommen und so weiter. Was heute schon Fakt ist, meines Erachtens, und was ich auch erlebt habe schon, ist, dass KI verkürzt auf jeden Fall einzelne Entwicklungsschritte oder Phasen, die werden zusammengezogen. Dann überlegt man jetzt, okay, warum werden wir dann insgesamt nicht schneller? Und der Bottleneck liegt halt eher im Zusammenspiel der ganzen Organisation, Administration und so weiter. Und das sind Sachen, die wir lösen müssen. Es lässt sich sogar so vielleicht formulieren, dass wir, wenn wir in 5 Jahren zurückschauen auf die Prozesse, die wir früher hatten, und sagen so, wow, wie wollten wir damit KI implementieren mit den Prozessen? Weil wo wir einerseits daran festhalten, aber andererseits auch uns darauf einstellen müssen, weil KI einfach ein anderes Arbeiten ist. Mit Agenten, Multiagenten und so weiter sind andere Abläufe. Und ich glaube dann, wenn wir das ganze Zusammenspiel ums Engineering drumherum, wenn wir das hinbekommen, können wir auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Geschwindigkeitszuwachs bekommen. Mhm. Wenn ich alleine jetzt aus der Engineering-Perspektive betrachte, ich habe vor ein paar Jahren mal eine Erhebung beim BOA gemacht, lange, lange vor Digitalisierung in dem Maße wie heute und KI. Und dabei hat sich herausgestellt, dass ein Ingenieur im meisten Falle ein Drittel seiner Zeit mit Administration verbringt. Und ich glaube, das war schon relativ gut betrachtet. Das ist vielleicht hier und da sogar ein bisschen mehr. Und dann sollte man sich überlegen, wo die Ausbildung, das Talent, das Können dieses Ingenieurs, ist das richtig so? Und ich glaube, gerade da können wir ganz, ganz viel machen, dass Ingenieure vielleicht mehr oder die Produktentwicklung mehr mit den Experten macht, in die richtige Richtung geht und vielleicht weniger Administration machen muss, die ich durch KI irgendwo abdecken kann. Mhm. Und da sehe ich auf jeden Fall die Möglichkeit. Ja. Viele Unternehmen sind auch jetzt noch in der Pilotphase. Da ist noch nichts skaliert. Das kommt alles irgendwie noch. Und ich glaube, beim Skalieren wird man dann auch diesen Bottleneck schnell entdecken und diesen halt entsprechend auch auflösen müssen, damit wir uns gesamt schneller bewegen können. Aber wir haben auch noch eine Alternative währenddessen, weil wir müssen ja nicht unbedingt schneller werden. Wir können ja auch versuchen, die Produkte besser zu machen. Ich bin ein großer Fan vom Design Thinking, möglichst viele Prototypen bauen und möglichst viel kaputt machen und daraus lernen. Und das ist auch vielleicht parallel die Möglichkeit, währenddessen die Organisation noch so langsam läuft, kann ich halt vielleicht 1, 2, 3 Prototypen mehr machen und mit denen ein bisschen mehr lernen und am Ende, ja, genauso langsam oder schnell entwickeln, aber vielleicht ein bisschen besser. Mhm. Und das wäre schon mal so ein Zwischenschritt.
Mhm. Jetzt kann man meine Körpersprache nicht sehen, aber ich bin selten so zustimmungsvoll zu dem, was du gerade gesagt hast. Also vielleicht nochmal zu der ursprünglichen Frage, wie viel Geschwindigkeitsvorteil kann man generieren? Je nach Industrie, je nach Branche sehr unterschiedlich, aber durchaus in der Bandbreite, die wir eben besprochen haben, die du auch genannt hast. Und da muss man jetzt eben unterscheiden, hilft KI dabei, bestehende Ideen für Produkte schneller umzusetzen, also schneller marktreif zu machen, oder hilft sie uns dabei, neue Ideen für neue Produkte, die wir dann in die Entstehung bringen, zu generieren? Ja. Und da gibt es immense Unterschiede. Das Thema ist noch nicht gelöst. Es ist auch noch nicht wissenschaftlich aufgearbeitet. Wir sehen viele Beispiele. Ja. Aber wenn man KI in der Produktentwicklung verstehen möchte, und das müssen wir, ja, dann muss man auf genau diese beiden Facetten eingehen.
Mhm. Tolle Aspekte und Gedanken. Ich würde nochmal vom Thema KI ja nochmal auf das Thema Deutschland und Standort und potenziellen Wettbewerbsvorteil gehen. Jetzt hatten wir schon über das Thema Geschwindigkeit, über das Thema Qualität hatten wir gesprochen. Technologie war jetzt auch immer wie ein roter Faden in unserem Gespräch. Service als potenzielles Differenzierungsmerkmal. Gibt es eine dieser Facetten oder vielleicht auch eine ganz andere, Rolf, die du als Wettbewerbsvorteil hier in Deutschland siehst, auf der wir aufbauen können und damit vielleicht ja wieder oder noch erfolgreicher werden?
In Deutschland haben wir natürlich mit den ganzen Kompetenzen, die wir schon besprochen haben, sehr große Chancen. Das ist ja das Volumen, was vielleicht jetzt weggeht in mancher Industrie, im Automotive-Industrie oder Zuliefererindustrie. Aber die Kompetenzen bleiben. Und dieses Zusammenspiel der Kompetenzen, das ist eine Riesenchance für uns, damit was zu machen, was vielleicht in anderen Ländern sehr schwierig ist. Und wenn ich dann zum Beispiel Asien betrachte, was vielleicht sehr gut ist, in Komponenten herstellen oder in Systemen kopieren. Weil wenn man ein Auto sieht zum Beispiel als System, dann ist es oft eine Kopie, die dann vielleicht ein bisschen weiterentwickelt ist. Aber dieses System so durchdrungen zu haben, auch entwickelt zu haben, wie wir das gemacht haben, wie ich Produktion aufbaue, wie ich Produkt Design for Manufacturing mache. Das sind alles Sachen, die für uns einen sehr, sehr großen Wert haben. Und damit sehe ich in Deutschland auch die Möglichkeit, in allen anderen Industrien mehr machen zu können. Made in Germany ist immer noch eine Marke, die uns dann dabei hilft. Mhm.
Schön. Ja, und vielleicht auch ein Hoffnungs-, ja nicht nur ein Funke, sondern ein größeres Hoffen, dass wir mit unseren Kompetenzen und Fähigkeiten, die wir über viele Jahre aufgebaut haben, auch in Zukunft da noch eine führende Rolle spielen können in der weltweiten Industrie. Ich würde jetzt gerne im letzten Teil unseres Podcasts nochmal gerne auf dich und auch das Thema Leadership eingehen. Und zwar, ja, wir hatten schon gesagt, der Markt extrem dynamisch, Upstream wie Downstream, Technologiesprünge, Fachkräftemangel, eine Vielzahl von Herausforderungen. Wie führst du als CTO in diesen Zeiten dieser hohen Dynamik?
Ja, das Wichtigste für mich und auch im Zusammenhang mit dem Führungsteam ist Transparenz. Empowerment kultivieren, das ist sehr, sehr wichtig. Und mit der Transparenz und dem Empowerment auch Möglichkeiten haben, Entscheidungen zu delegieren. Also dass da auch die Leute selber entscheiden können und das Ganze so ein bisschen aus diesen Silos rausgeht. Hierarchien glätten, das sind halt auch oft im Unternehmen noch Hierarchien, die schon lange so gewachsen sind und wir jetzt in einer Zeit sind, wo diese nun uns dann auch nicht so viel helfen, sondern eigentlich auch ab und zu als Behinderung da sind. Dezentral entscheiden lassen, das ist dabei sehr, sehr wichtig. Und wenn es um Fachkräfte geht, da ist es für mich auch ganz wichtig, Upskilling und nochmal Upskilling. Mhm, und da gibt es mittlerweile auch viele digitale Möglichkeiten, das zu machen. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig.
Mhm. Ja, wenn wir die letzten Jahre anschauen oder du, deine möglichen Veränderungen, sprich, hat sich dein Führungsstil zum Beispiel von den Zeiten von Boa zu Winterhalter geändert, vielleicht im Laufe der Jahre und veränderte Rahmenbedingungen, oder war das eher eine Veränderung, die vielleicht aus den verschiedenen Industrien, aus den verschiedenen Geschäftsmodellen kommt?
Also im Kern ist es auf jeden Fall gleich. Also Technik und Unternehmertum, das ist ähnlich, unabhängig von vielleicht Winterhalter oder Boa. Auch der Führungsstil, also mit dem Umgang mit den Leuten, mit den Managern, das ist auf jeden Fall ähnlich. Was sich auf jeden Fall geändert hat, das ist die Perspektive. Das eine war, von einem Zulieferer auf einen OEM zu schauen. Da ist der OEM der Kunde und dann sind es oft Lastenhefte. Und jetzt ist es eher so, als OEM ist der Anspruch eher die Use Cases. Und das ist schon was anderes, auch eine andere Denkweise. Auch die Innovation, also das sind oftmals als Zulieferer Komponenten als Innovation oder Innovation um Komponenten drumherum. Und als OEM ist es dann schon eher in den Systemen. Und das andere, was mir oft dann, weil ich ein bisschen das Schmunzeln bringt, ist, wenn ich jetzt aus der OEM-Perspektive in die Taktik der Zulieferer schaue, ich habe das 25 Jahre bei Boa gemacht, dann war ich Zulieferer, und zu sehen, wie man mit Problemen, mit Krisen und so weiter umgeht, dann ist es halt schon irgendwas, was mir sehr nahe ist und macht dann auch den einen oder anderen Zulieferer zu einem sehr offenen Buch und lässt mich dann auch gezielt agieren. Und das ist dann schon schön, diese Erfahrung nutzen zu können aus der anderen Perspektive.
Mhm. Jetzt war ein Stichwort gerade das Thema Krise oder, sagen wir mal, allgemeiner Dynamik. Und wir sind in Zeiten hoher Dynamik, somit auch immer weniger Planungssicherheit. Wie stellst du sicher, du und dein Führungsteam, die richtigen Entscheidungen in dieser dynamischen Welt zu treffen und natürlich auch diese Entscheidungen schnell genug zu treffen? Du hattest vorher schon das Thema Transparenz genannt. Sind es andere Aspekte, vielleicht auch Daten, Erfahrungen, Entscheidungen zentral, dezentral zu treffen? Was sind da deine vielleicht Leitgedanken und Erfahrungswerte?
Ja, fangen wir mal an mit der Transparenz. Also Klarheit geht vor Geschwindigkeit, das auf jeden Fall. Weil eine Geschwindigkeit nützt mir nicht viel, wenn nicht verstanden worden ist, in welche Richtung wir gehen. Dann Entscheidungen müssen auf jeden Fall datenbasiert sein, also dezentral. Und das ist da wichtig, dass man den gleichen Datenpool benutzt. Also wenn man jetzt verschiedene, soll man sagen, Bereiche unter sich hat, wie Einkauf, Engineering, Produktion und auch die Qualität, dann sind da verschiedene Interessen. Aber solange die Entscheidungen treffen, die verschiedenen Bereiche, aus einem und dem gleichen Datenpool, aus einer der gleichen Perspektive dazu, dann kann man sehr gute Entscheidungen auch sehr schnell treffen. Man muss 80-20-Regel auch halten lassen. Man kann halt bis zum Ende auch alles Mögliche durchvalidieren und durchdiskutieren, aber man sollte dann auch irgendwo aufhören. Und an dieser Stelle 80-20 gefällt mir ganz gut, Annahmen zu treffen, zu schätzen. Und ja, das machen wir deswegen so und so, aber diese Annahmen aufzuschreiben, um dann, wenn es dann irgendwann nicht so gut geklappt hat, kann ich dann zurück einen Loop machen und dann zu überlegen, okay, die Entscheidung war nicht gut, aber ich weiß, warum die nicht gut war und ich kann daraus lernen. Und wenn man das halt viele Male macht, dann werden halt auch die Annahmen, das Schätzen, immer besser. Und das ist ein sehr großer Wert, wertvoller Teil. Ich hatte gerade gesagt, das datenbasierende Entscheidung. Was man da auch nicht vergessen darf, ist, dass die ein oder andere Entscheidung auch, dass da eine Expertise mitschwingt, wo ich auch dann vielleicht keine Daten habe. Und das auch zu respektieren, also diese Expertise, die Erfahrung mit einzubringen. Das ist auf jeden Fall wichtig.
Da schließt sich fast schon der Kreis zur Eingangsfrage, zum Lebenslernen, was du erwähnt hattest, Klaus. Ich darf die Abschlussfrage stellen, aber ganz ehrlich gesagt mit einem kleinen Augenzwinkern. Und zwar, ja, CTOs sind ja Profis im Business, wenn es um Erfolg, Komplexität, Organisation, Treffen von Entscheidungen und so weiter geht. Wie können wir auch zu Hause, ja, und im privaten Umfeld so erfolgreich sein? Oder was sollten wir dringend vermeiden?
Ja, zu Hause, da habe ich halt nicht unbedingt die Führungsrolle, hier und da schon. Also wenn es um Technik geht mit meinen Söhnen. Aber wenn ich dann 2 KPIs hätte zu Hause, dann sind das die Gemeinsamkeit. Also wie viel Zeit, Qualitätszeit wir miteinander verbringen. Also qualitativ gute Zeit. Und das Wohlfühlen, das ist ja sehr, sehr, sehr wichtig. Und das ist das, was uns bewegt. Mhm. Und einfach mal die Firma sein lassen und zu Hause zu finden. Und da gibt es bei uns ein Motto, das gehört überhaupt gar nicht in die Geschäftswelt. Das ist eigentlich unser Lieblingswort, das ist Serendipity. Das ist das unverhoffte Glück, aber auch die Bereitschaft, offen dafür zu sein. Und auf das Glück sollte man sich vielleicht im Unternehmen nicht unbedingt verlassen, aber in der Familie ist es eine schöne Art und Weise, Sachen zu erleben.
Wow, was für ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, lieber Rolf, für deine Zeit, für den Austausch, ja, und für die Einblicke, die du uns gewährt hast. Ebenso, lieber Klaus, herzlichen Dank für deine Punkte und die, ja, wie immer, gewinnbringende gemeinsame Reflexion. Ja, und ich bin mir sicher, dass auch für alle Zuhörenden dies sehr informativ und spannend war. Und auch an euch, die ihr diesen Podcast angehört habt, besten Dank. Falls ihr Wünsche oder Ideen habt, dann lasst uns diese gerne wissen. Ihr dürft neugierig auf die nächste Folge sein, wenn es wieder heißt Value Creation Through Winning Products. Bleibt also dran und bleibt innovativ.